Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Machen wir es unserem göttlichen Meister nach. Lassen wir uns erfassen von heiligem Erstaunen in der aufmerksamen Betrachtung dieses römischen Zenturions. Seine Haltung spiegelt so getreu die Seelenverfassung des würdigen Kommunikanten wider, dass uns die Heilige Kirche seine Worte in den Mund legt, bevor wir den eucharistischen Herrn empfangen dürfen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Was bringen diese Worte zum Ausdruck? Zunächst etwas ganz Wichtiges für das Geschöpf, nämlich dass es daran denkt, dass es ein Geschöpf ist. Und nicht nur ein Geschöpf, sondern ein Geschöpf, das so oft gegen den Schöpfer rebelliert hat. Das heißt, diese Worte bringen die Überzeugung von der eigenen Unwürdigkeit im Angesicht des sich uns mit Fleisch und Blut nahenden, menschgewordenen Gottessohnes zum Ausdruck. Wer ist der Mensch oder was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Und nicht nur seiner gedenkt, aber ihn so reich beschenkt. Das größte Geschenk, das man machen kann, ist man selbst. Es ist immer leicht, etwas zu geben. Der liebe Gott, er gibt uns das Allerkostbarste, was er kennt, nämlich sich selbst. Mensch geworden. Und da kann man nur mit heiligen Zittern hinzutreten, dass der liebe Gott uns nicht nur duldet in seiner Gegenwart, sondern dass er sich auf so eine innige Weise mit uns vereinigen will. Ganz wichtig. Überzeugung vom eigenen Nichts und von der Größe Gottes. Aber dann natürlich auch das Vertrauen auf den Seelenarzt Jesus Christus, der unsere Seele gesund machen kann und gesund machen will. Und er ist ja auch zugleich die Quelle jeder Reinheit und Heiligkeit, die er von jedem Kommunikanten einfordert. Nachdem der Priester im Heiligen Taufsakrament uns das geweihte Wasser über die Stirn gegossen hat, im Namen des dreieinigen Gottes, hieß er uns, das weiße Taufkleid unbefleckt vor Gottes Richterstuhl tragen. Dieses Taufkleid versinnbildet dieses Wissen, das Gnadenkleid der Seele, dem die Nacktheit der Sünde Platz machte, diese Schönheit, diese Reinheit, diese Gottesebenbildlichkeit in der Seele zu bewahren und zu vermehren, ist des Christen heiligste Pflicht und Sendung. Hat er es nicht getan, hat er das kostbarste Blut Jesu Christi mit Füßen getreten, hat er seine Seele freiwillig und absichtlich mit schwerer Schuld befleckt, so muss diese Seele im Beichtsakrament, in das Blut des Gotteslammes, in das Blut Jesu Christi geistigerweise eingetaucht und reingewaschen werden. Die heilige Taufe, die Pforte zu den anderen Sakramenten, ist ganz besonders auf das größte, auf das allerheiligste Sakrament des Altares hingeordnet, denn hier wird eben das, was im Sakrament der Wiedergeburt empfangen wurde, das göttliche Leben, genährt und gestärkt und vermehrt mit Jesu Fleisch und Blut. Der würdig empfangenen Heiligen Kommunion findet der Christ auch einen Vorgeschmack der Himmelsfreuden, der im Ringen um die christliche Vollkommenheit und im geistlichen Kampf stärken muss. Undenkbar muss es dem Sünder sein, den in der heiligen Hostie verborgenen Heiland, das Leben selbst, vor dessen Majestät sich die Engel das Angesicht verhüllen, in seine durch die Sünde tote, entweihte und verunreinigte Seele aufzunehmen. Wer solches täte, der verunehrte Jesus Christus selbst und verschlimmerte seinen Seelenzustand, der esse und tränke sich das Gericht, wie der heilige Paulus sagt. Nur die reuevolle Beichte kann der treulosen Sünderseele jene Gerechtigkeit geben, deren sie bedarf, um zur wohlgefälligen Wohnstätte des lebendigen menschgewordenen Erlöser Gottes zu werden. Diese Unwürdigkeit kann also hier nicht die Rede sein, wo der Hauptmann spricht: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. So bedürftig, so armselig eine Seele im Stamm der heiligmachenden Gnade auch sein mag, so lässt sich doch das Jesuskind gerne vom Priester in eine solche armselige, aber saubere Herzenskrippe hineinlegen. Im strengen Sinn ist natürlich nur Gott seiner selbst würdig, unendliche Heiligkeit, Allmacht, höchstes Gut. Niemand kann Gott vollends entsprechen, außer Gott sich selbst. Und natürlich noch am allerwenigsten wir, die wir, wie gesagt, sicherlich irgendwann in unserem Leben gegen den Herrgott rebelliert haben. Und das Bewusstsein eigener Unwürdigkeit, das sich in der Seele ausbreitet, durch diese Selbsterkenntnis, die so wichtig ist, die an zweiter Stelle steht, direkt nach der Gotteserkenntnis. Nicht, je mehr man wächst in dieser Selbsterkenntnis, oder viel umgekehrt, je mehr man wächst in der Erkenntnis, in der Liebe und im Dienst Gottes, desto mehr wächst man auch in der Selbsterkenntnis, denn die Sonne geht auf, Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Wir kennen das aus dem Alltag. Schäden, Befleckungen an der Kleidung, die werden ganz besonders klar und deutlich wahrgenommen im hellen Sonnenlicht des Tages, viel mehr als beim Kerzenlicht in finsterer Nacht. Die in christlicher Vollkommenheit wachsende Seele wird immer mehr vom göttlichen Gnadenlicht umflutet und durchströmt. Und so wächst sie natürlich auch in dieser Selbsterkenntnis, ohne die die Religion nur Heuchelei, Selbsttäuschung und Opium des Volkes wäre. Nun, weil es nicht nur dem Weltling, sondern auch manchmal dem Christen an Ehrlichkeit mit sich selbst und an Ehrfurcht dem Herrgott gegenüber fehlt, im Heiligsten Sakrament, deswegen müssen wir auch eine Verbindung herstellen zum anderen Heilungswunder des Evangeliums. Und hier geht es nicht nur um die faulig zersetzende, lebende und blindmachende Wirkung der Todsünde im Allgemeinen, die sich im traurigen Schicksal dieses Aussätzigen widerspiegelt, sondern im Besonderen auch um das erbärmliche Resultat des Lasters der Unkeuschheit. In unserer Gesellschaft stellt diese Sünde, dieses Laster nicht nur für den jungen Menschen eine enorme Bedrohung dar. Nicht? Wir werden von allen Seiten von sinnlichem Schmutz und Dreck umströmt und man versucht uns hinabzuziehen in den Morast, das macht von niemandem Halt. Wir sehen auch, wie beschämenderweise alle möglichen erdenklichen, objektiv schwer sündhaften sexuellen Praktiken und Universitäten beklatscht werden, nicht nur außerhalb der kirchlichen Institution. Da kann man sich natürlich ein Bild davon machen, wie es um die Tugend der Keuschheit steht. Solange es die Tugend der Keuschheit nicht gibt, solange sie nicht regiert wie einstens, so solange werden auch unschuldige Kinder in der Abtreibung sterben müssen. Denn das hängt damit zusammen. Jedenfalls nicht sonst, so gilt es auch hier, dass die Todsünde natürlich ein monumentales, monströses Übel ist, aber es gibt noch ein größeres Übel, und das ist die Leugnung der Sünde. Das ist das allergrößte Übel für den Menschen. Warum? Weil man die Seelenwunde nicht geheilt werden kann. Genauso wenig kann man dem Kranken helfen, wenn er nicht zugibt, dass er krank ist und anerkennt, wie schlimm es um ihn steht, und dass er Medizin und Arzt braucht. Und so ist es unmöglich, von Gott Verzeihung und Barmherzigkeit zu erlangen. Ob normalerweise durch das Beichtsakrament oder unter gewissen Umständen auch außerhalb des Beichtsakraments, die vollkommene Reue. Es ist unmöglich, Barmherzigkeit zu erlangen, ohne Anerkennen seiner eigenen Sünde, Bekenntnis und Bedauern derselben. Wenn es sicherlich auch andere Sünden gibt, die größer und schlimmer sind als die der Unkeuschheit, beispielsweise jene, die sich gegen Gott selbst richten, der Götzendienst oder Satanismus oder der Stolz, nicht all sowas, so ist es doch so, dass gemäß der traditionellen katholischen Lehre alle freiwilligen, unkeuschen Gedanken, Worte, Verlangen, Werke allein oder mit anderen schwere Sünden darstellen. Wie der heilige Thomas von Aquin betont, so hat die Unkeuschheit eine erste Tochter, und das ist die Blindheit des Geistes. Und so ist es leider nicht unbedingt verwunderlich, wenn ein solcher Mensch völlig verblendet, dann auch noch eine unsägliche Sünde hinzufügt, indem er die heilige Kommunion empfängt. Zu allen Zeiten haben die Sünder, die es immer gegeben hat, zu allen Zeiten haben die Sünder die schwere Sünde verniedlicht. Aber unserer ehrfurchtslosen Zeit ist es vorbehalten, den in der Glorie des Vaters wohnenden unter den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein gegenwärtigen, verborgenen Christus zu verniedlichen. Weil der liebe Gott, der muss alles verstehen, der liebe Gott, der muss alles mitmachen, der liebe Gott, der muss sich alles gefallen lassen. Das tut er aber nicht. Darauf wies auch der heilige Paulus in der schon erwähnten Passage hin. Er hat gesagt, in Bezug auf jene, die sich ihr Gericht essen und trinken in der unwürdigen Kommunion, darum sind bei euch viele entschlafen. Das heißt, viele gestorben. Der liebe Gott lässt seiner nicht spotten. Nicht wie wäre es, wenn die Massen des katholischen Volkes, das heißt ganz einfach mal die, die noch getauft sind und sich zum Glauben bekennen, vom Durst nach Heiligkeit beseelt werden. Wie es sich ziemen würde, wenn man zur heiligen Kommunion geht, dann wäre nämlich auch unser Beichtstuhl umlagert. Aber die vielerorts offensichtliche Realität ist eine ganz andere. Legionen von Menschen, das heißt praktisch alle, die in der Kirche sind im Allgemeinen, gehen nach vorne zur heiligen Kommunion. Aber die von bei den Beichtstühlen stehen, und es gibt natürlich Pfarreien und auch Wallfahrtsorte, wo das eben Ausnahmen sind, aber das ist dann nur eine ganz, ganz kleine Herde. Heißt das jetzt, dass wir vollkommen heilig sein müssen, um zur heiligen Kommunion zu gehen? Nein, natürlich nicht, das wäre ein Irrtum, den die Kirche verurteilt hat. Aber eine gewisse Heiligkeit, eine gewisse Vollkommenheit, die muss ganz besonders zum häufigen Kommunionempfang vorhanden sein. Vergessen wir nicht, was der heilige Franz von Sales so schön schreibt in seiner Philotheia im 2. Buch im 20. Kapitel. Da sagt er nämlich, dass man, um wöchentlich zu kommunizieren, eine Seele haben muss, die frei ist, wie immer bei jeder Kommunion von der Todsünde, aber nicht nur das, auch von der Anhänglichkeit an die Todsünde und an die lästige Sünde. Was heißt Anhänglichkeit? Anhänglichkeit heißt, dass man ganz leichtfertig und freiwillig Sünden begeht. Dass man auch die unnötigen Gelegenheiten, die einen gerade zu schweren Sünden verführen oder auch zu lästigen Sünden, die man vermeiden könnte, nicht vermeiden will. Gewisse Personen, gewisse Orte, gewisse Situationen, gewisse Gegenstände. Und dass man auch ganz mit Überlegung und voller Entscheidung sagt, ich weiß, das ist falsch, mach es trotzdem. Nicht, das ist nicht wirklich zu vereinbaren mit dem häufigen Kommunionempfang. Und für den täglichen Kommunionempfang sah er die Notwendigkeit eines authentischen Heiligkeitsstrebens. Er sagt nämlich, dass man die meisten schlechten Neigungen überwunden haben muss. Und er denkt sicherlich ganz besonders an die Dinge, die den lieben Gott schwer beleidigen. Es ist natürlich so, das weiß jeder, der lang genug dabei ist als Christ, dass gewisse schlechte Neigungen, gewisse menschliche Schwäche einem bleiben und manche vielleicht sogar bis zum Ende des Lebens. Und vielleicht ist das auch eine gute Sache, dass man nämlich so demütig bleiben. Nicht? Aber es muss ein Kampf da sein in der Seele, die den Heiland oft empfängt, um diese Neigungen zu ihnen Widerstand zu leisten und sie möglicherweise zu überwinden. Und hätte die katholische Welt auch in dieser letzten Bedingung festgehalten, nämlich das Einverständnis des geistlichen Vaters zu suchen, des Seelenführers, des Beichtvaters, des Priesters, der unsere Seele kennt, um zu wissen, ist es denn eine gute Sache für mich, so oft zur Kommunion zu gehen, wie ich es tue, dann wären sicherlich viele heilige Kommunionen viel heilsamer für die Seelen und die würden unserem liebenswürdigsten Heiland natürlich auch viel größere Ehre und Freude bereiten. Heiligste Jungfrau, Mutter der allerheiligsten Eucharistie, bitte für uns, auf dass unsere Herzen ganz schön, ganz rein, ganz demütig, ganz liebeglühend und hungrig nach dem eucharistischen Herrn sein würden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.